Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 9. Uwe habe nicht. Wie bleiben wir fröhlich bei der Arbeit?
In dieser 6. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Uwe Habenicht. Er ist Pfarrer in der reformierten Kirchengemeinde Straubenzell St. Gallen-West und seit kurzem ist er auch bei der St. Galler Kantonalkirche zuständig für Gottesdienst und Pastorals. Und er ist Autor unter anderem vom Buch Freestyle Religion, wo wir heute auch noch ein bisschen darüber reden. Uwe, mega schön, dass du heute mit uns da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und freue mich auf das gemeinsame Gespräch. Ich bin 54, bin Hannoveraner, das hört man ein bisschen, seit 2017 in der Schweiz. Ich war vorher in Deutschland Pfarrer, dann mit der Familie 8 Jahre am Lago Maggiore in Italien. Und jetzt bin ich hier und tue das, was ein Pfarrer tut und eben seit November auch noch in der Arbeitsstelle für Gottesdienst und Pastorales.
Du bist in einer klassischen Kirchengemeinde Pfarrer, könnte man sagen. Ihr habt nicht irgendwie noch zusätzliche Stellenprozente für innovative Projekte. Und gleich, wenn man so schaut, was ihr macht, merkt man, ihr seid schon sehr innovativ unterwegs. Wieso macht ihr das und wie macht ihr das?
Also ich glaube, das sind ja erstmal zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir sehen müssen, wir leben in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt, Menschen reagieren auf Reize und reagieren auf Neues. Als Kirchgemeinden können wir uns das dauerhaft eben nicht leisten, unauffällig immer das Gleiche zu machen, sondern wir sind ein Stück gezwungen, uns sichtbar zu machen, von uns hören zu lassen, aufzufallen. Und das heißt, wir müssen ein Stück uns unserer Gesellschaft so weit anpassen, dass wir uns die Mühe machen zu überlegen, was fällt auf und wie können wir uns ins Spiel bringen. Das heißt, wir müssen Klischees aufbrechen, wir müssen Gewohntes durchbrechen, müssen Denkgewohnheiten und Sehgewohnheiten immer wieder neu erfinden, damit Menschen aufmerksam werden. Ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht drum herum kommen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass es eine, ja, ich sag mal, auch eine Lust gibt, Neues auszuprobieren, sich nicht zu verstecken hinter Altgewohntem, sondern einfach mal zu schauen, wie könnten wir mal etwas anders machen. Etwas, was ungewohnt ist, was uns selber Freude macht und auch, finde ich, was uns ein Stück herausfordert.
Das tönt eigentlich sehr frisch und fröhlich und so auch jetzt nicht irgendwie nach einem verkrampften, wir müssen uns neu erfinden, sondern eigentlich etwas, was gerade sehr Lust macht. Sind da alle begeistert davon, wenn ihr mit so neuen, crazy Ideen kommt?
Also ich glaube, dazu gehören viele Seiten. Also das eine ist ja die eigene Lust, oder? Das ist ja wie zu Hause auch, oder? Wenn man was Neues kocht, dann gibt's die, die in der Küche stehen und kochen, und es gibt natürlich die, die es dann auch essen müssen. Das heißt, da braucht es schon auch ein gutes Zusammenspiel. Und es ist natürlich komisch, wenn ich sonst immer einen super traditionellen Gottesdienst halte und dann plötzlich irgendwas Verrücktes mache. Ich glaube, es geht darum, dass wir einerseits in dem, was wir immer tun, fröhlich, neugierig und experimentell sind und bleiben. Und dass wir andererseits ab und zu auch mal sagen, so, jetzt machen wir auch wirklich mal was Großes und versuchen es mal ganz anders. Das heißt, mir geht's wirklich um beides, dass wir in dem Alltäglichen, was wir tun, die Freude nicht verlieren, indem wir Varianten erfinden, indem wir wirklich Dinge ausprobieren. Ich sage immer, jeder Gottesdienst braucht mindestens eine Ecke, wo es was Überraschendes gibt, wo Leute sagen, ho, das hatten wir noch nicht oder das ist heute wirklich mal anders. Und dann brauchen wir ab und zu wirklich mal das ganze Team, wo man sagt, so, jetzt überlegen wir mal, was ist jetzt dran und wo können wir mal Menschen wirklich überraschen und vor allem auch involvieren und gewinnen.
Und da macht das ganze Team denn mit?
Also bei uns in Straubenzell ist das tatsächlich so, dass wir alle paar Jahre mal eine große Sache gemacht haben, in die dann auch wirklich viele involviert waren. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Das Zusammenarbeit macht Spaß, wenn man nicht nur den Alltag zusammen bewältigt, sondern wenn man auch sich mal Zeit nimmt zu überlegen, wo haben wir den Eindruck, dass es gut wäre, mal ein Zeichen zu setzen, mal aufzufallen, wo schlägt auch ein bisschen unser Herz, also wo spüren wir, da wäre es Zeit, wirklich mal etwas zu tun. Und wir bemühen uns wirklich dann im größeren und erweiterten Team gemeinsam zu überlegen oder auch einige fangen an zu überlegen und beziehen die anderen ein und dann wachsen solche Dinge und entstehen dann so nach und nach.
Das braucht aber wahrscheinlich auch recht eine gemeinsame Vision dafür, was man eigentlich will als Kirchengemeinde oder als Team. Also das funktioniert ja dann nicht mit dem Gärtli-Denken, wo jeder macht einfach sein Ding, sondern man muss dann schon recht miteinander unterwegs sein für das.
Genau, die Voraussetzung ist natürlich, dass wir miteinander im Gespräch sind. Aber das ist ja auch dann das Schöne daran, oder? Dass ich mal aus meinem Garten rauskomme. Denn ehrlich gesagt, der funktioniert und läuft ja auch nicht immer toll, sondern manchmal wächst es da irgendwie auch nicht. Und dann tut das natürlich unheimlich gut, wenn ich die anderen spüre und merke, jawohl, da gibt's auch eine Neugier, wirklich mal was zu probieren. Oder auch, da empfange ich neue Impulse, weil die anderen die Dinge ganz anders angehen als ich. Also ich glaube, dass der Kontakt der Mitarbeiterschaft oder eines Kernteams, dass das im Grunde genommen der Schlüssel dafür ist, dass man wirklich Dinge probiert. Und wenn man da offen und ehrlich miteinander ist und auch sagt, Mensch, du, das und das funktioniert bei mir überhaupt nicht, dann gibt's ja oft dann auch wirklich Ideen zu sagen, wir könnten es mal zusammen probieren.
Und wir sind ja an den Ort angekommen, dass ihr dort alle zusammen quasi in die gleiche Richtung geht.
Also wir sind ja erstmal auch ein zusammengewürfeltes Team. Das heißt, Mitarbeiter, die schon sehr lange da sind, manche, die dann hinzukommen, da gibt's ja natürlich auch Wechsel. Aber der regelmäßige Austausch miteinander führt ja dazu, dass man wirklich das Gemeinsame auch entwickelt und dass es mit der Zeit dann auch wachsen kann. Und ich glaube, Kirchgemeinden sind ja Weggemeinschaften. Das heißt, wir sind miteinander unterwegs und wenn es gut läuft, dann nehmen wir ja gemeinsam auch Dinge wahr. Und bei uns sind viele Dinge entstanden, indem wir Beobachtungen geteilt haben, indem wir gesehen haben, Mensch, da gibt's Tendenzen, die sind schwierig oder die gefallen uns und dann überlegt haben, wie können wir damit umgehen und was könnte daraus werden.
Und ihr habt es auch geschafft, in der Kirchgemeinde, jetzt also außerhalb vom Team quasi, wie eine Art ein Klima zu schaffen, damit Innovation möglich ist.
Das ist eben Teil des Ganzen, glaube ich, dass man natürlich, wenn man irgendwo zu Besuch ist, selber ja auch spürt, was für Orte sind das? Ist das ein Ort, wo es nur um Traditionspflege geht? Oder ist das ein Ort, wo man auch mal Dinge riskieren kann und wo auch mal etwas versucht wird? Und ich finde, mit dem nötigen Humor kann man sehr viel probieren. Also die Dinge machen ja auch nur dann Freude, wenn auch mal was in die Hose geht, oder? Also wenn ich in der Küche stehe und manchmal was Neues koche, dann sind die Gesichter ja auch sehr unterschiedlich. Manchmal begeistert, manchmal weniger begeistert. Aber das ist ja nicht tragisch. Also wenn es mal ein Element im Gottesdienst oder sonst gibt, was nicht läuft, dann sagt man, okay, das ist nicht unseres, probieren wir was anderes. Also ich glaube, diese innere Offenheit, die braucht es, dass man wirklich Dinge probiert und dann erlebt, wie sie sind und dann neu überlegt, machen wir da weiter oder müssen wir nochmal neu ansetzen.
Kannst du vielleicht mal noch ein, zwei Beispiele erzählen, was das ihr so konkret gemacht habt?
Also als ich kam 2017, war die Gemeinde gerade an einem großen Reformationstheater dran. Da gab es ein großes Stationentheater, was die Gemeinde angeboten hat mit ganz, ganz vielen, die mitgespielt haben, sozusagen vor der Bühne und in den Stationen und viele, die im Hintergrunddienst waren. Und das habe ich, das war mein erster Eindruck der Gemeinde, als etwas Wunderbares erlebt, weil es eben viele Positionen gab. Man konnte sich exponieren, indem man Schauspiel hatte, oder man konnte auch Brötchen schmieren. Und das ist natürlich schön, wenn es Großaktionen gibt, wo wirklich eine Kirchgemeinde mal gemeinsam an einer großen Sache ist und es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, zu partizipieren. Das war so einer meiner ersten Eindrücke 2017. Und wir haben dann in den letzten Jahren uns sehr stark mit dem Thema Gottesdienst beschäftigt und haben eben predigtfreie Gottesdienste gehalten und haben da für uns ganz viel entdeckt und also auch eigentlich eine heidnische Freude dran gehabt, wirklich mal so die heiligen Kühe, die wir so auch in der reformierten Kirche natürlich haben, in Frage zu stellen und damit mal zu experimentieren. Und diese predigtfreien Gottesdienste waren wirklich etwas, was Gemeinde sehr bewegt hat, wo wir sehr im Gespräch waren und was langfristig ganz viel an Gutem mit sich gebracht hat.
Also was bedeutet predigtfreier Gottesdienst?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Was heißt das eigentlich? Und erstmal hieß es, die Kanzel bleibt kalt. Das heißt, keiner betritt die Kanzel. Und dann haben wir angefangen, nach Formen zu suchen, was denn statt Predigt stattfinden könnte. Gespräch, Austausch, Gebet, Musik, Singen. Da haben wir viele Wochen lang sehr vieles Verschiedene probiert und haben eben diesen Impuls, die Predigt mal wegzulassen, 3 Jahre später nochmal aufgenommen. Und haben dann eben diese Kanzelzersägung gemacht, von der ja viele gehört haben. Wir haben eine alte Kanzel zersägt und haben daraus einen Gemeinschaftstisch gebaut und haben dann 4 Wochen lang um diesen Tisch herum Gottesdienst gefeiert. Mit Bibliolog, mit Abendmahlsformen. Also einfach weg vom Monologmöbel hin zu Dialogformen. Und das hat natürlich viel Aufruhr mit sich gebracht. Das hat viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Aber es hat vor allem Gemeinde dafür geschärft, was leistet Predigt, aber was leistet sie auch nicht? Und wo ist es wunderbar, wenn Gemeinde mal zu Wort kommt, wenn wir Formen suchen, in denen die Gottesdienstbesucher sich beteiligen können und ganz anders eben partizipieren können. Und das hat neue Maßstäbe gesetzt und daran arbeiten wir weiter. Und das macht natürlich Freude, weil man den Eindruck hat, hier bewegt sich was und hier wird was gewagt und auch probiert. Und wir so ein bisschen wegkommen von diesem Ruf, in der Kirche ist immer alles gleich und es ist eigentlich wie so ein Museum mit verstaubten Vitrinen.
Jetzt macht ihr das schon ziemlich lang. Da habt ihr, wie du gesagt hast, auch Fehler gemacht oder so. Was habt ihr gelernt, was hast du gelernt in den letzten Jahren?
Also erstmal gehört eben dazu, dass man bereit ist, Fehler zu machen. Also wer perfektionistisch veranlagt ist, hat damit natürlich mehr Mühe. Ich mache sehr viele Fehler in fast allem, was ich tue. Das heißt, Dinge gehen wirklich immer mal auch, laufen auch mal so, dass man sagt, oh, das war nichts. Ich denke, das ist wirklich eine Voraussetzung dafür, wenn man bereit ist, etwas zu wagen. Wir haben tatsächlich Dinge gemeinschaftlich verantwortet, von denen ich im Rückblick sagen würde, ich bin nicht sicher, ob es wirklich gut war. Ich nenne zum Beispiel Konzernverantwortungsinitiative. Da haben wir uns angeschlossen, weil ich das inhaltlich für richtig halte. Aber wir haben die falsche Form gewählt. Also ein Banner an den Kirchturm zu hängen, ist eben keine gute dialogische Form, um wirklich Argumente zu tauschen, um wirklich in Austausch zu kommen. Also da zum Beispiel haben wir gelernt und würden sagen, wenn mal wieder so etwas kommt, dann wollen wir politisch nicht stumm sein, aber wir müssen die richtigen Formen finden, in denen und durch die Menschen sich wirklich beteiligen können und nicht einfach nur eine Meinung aufgedrückt bekommen, sondern wir wirklich in den Dialog gehen.
Spannend, ja.
Also das heißt, als Kirchgemeinde gelingt uns manches und manchmal auch vieles, aber manches eben auch nicht. Und dann ist das so, dass gerade da, wo es nicht gut gegangen ist, dass das eigentlich die wertvollen Dinge sind, weil wir sehen, jawohl, da müssen wir nochmal neu ran und da müssen wir nochmal wirklich Neues probieren.
Und wenn Fehler machen, was machst du denn damit? Dann kommt Kritik und du kommst selber zum Schluss, ja, das ist jetzt vielleicht nicht, was machst du denn?
Schütteln.
Was?
Schütteln.
Shake it off.
Ja. Also das, es gibt ja, Spiritualität ist ja eins meiner Lieblingsthemen, es gibt da Schüttelmeditationen und die braucht man manchmal. Also das heißt tatsächlich, man muss manchmal in der Lage sein, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, abzuschütteln. Also sich damit auseinanderzusetzen. Wir gucken das im Team natürlich auch nochmal an, machen auch nochmal eine Analyse, sind da auch hart mit uns und dann ist aber auch gut. Dann gibt es einen Neuanfang. Einer der Wüstenväter hat mal gesagt, jeden Tag einen neuen Anfang machen und das gehört dazu. Das heißt, abschütteln und dann einfach nochmal versuchen. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch was die Gemeinde angeht, dass die doch eine Menge verzeihen, wenn der Kontakt gut ist. Und ich glaube, das macht menschlich, oder? Das macht unsere Kirche menschlich, wenn wir zeigen, auch bei uns ist das nicht alles perfekt. Das ist nicht himmlisch, sondern das ist ganz, ganz irdisch. Und das ist manchmal auch nicht, manchmal ist es komisch, manchmal ist es merkwürdig und manchmal ist es einfach nur, naja.
Aber dann nimmst du mit dieser Haltung, also habe ich jetzt den Eindruck, so aus unserem Gespräch, nimmst du auch ein bisschen Druck aus der ganzen Sache. Man muss jetzt nicht das Ultimative, sondern man darf einen Fehler machen und wenn man Fehler macht, schütteln. Das ist schön,
ja. Ja, also absolut. Wir sind ja als Kirche eigentlich eine Gemeinschaft die darum weiß, dass Menschen fehlerhaft sind. Und ich finde das wichtig, dass wir in unserer Arbeit das auch zeigen. Das heißt, dass wir nicht immer losgehen und sagen, wir wissen schon, wie es rauskommt, sondern zugeben, das sind offene Prozesse, in die wir uns begeben. In der Gemeindeentwicklung gibt es ja das schöne Bild vom Kühlschrank, oder? Dass man sagt, man muss eben mal den Kühlschrank aufmachen, schauen, was drin ist und dann das daraus machen, was da ist. Und das ist nicht immer perfekt, sondern manchmal fehlt was oder manchmal sagt man, ah, wäre schön gehabt, wir hätten das ein oder andere noch gehabt. Aber wir fangen mal an. Also das heißt, wir fangen mal an mit dem, was wir haben. Ich bin überhaupt keiner, der irgendwie große Budgets liebt oder riesige Pläne macht, sondern den Moment anschauen und dann überlegen, was können wir jetzt tun mit den Mitteln, die wir haben. Das ist, manchmal fängt das ganz klein und ganz bescheiden an. Und am Ende steht man davor und alle sagen, boah, was habt ihr Großes gemacht? Und dann sagen wir haben einfach angefangen. Also wenn ich das nochmal so auch jetzt aus dem Nähkästchen nochmal sagen darf, wir haben ja damals in der Corona-Zeit die St. Galler Corona-Bibel auf den Weg gebracht von Straubenzell aus mit der katholischen City-Seelsorge in St. Gallen. Und mal ehrlich, wir hatten gar nichts. Wir hatten nur eine Idee. Wir schreiben in diesen schwierigen Zeiten die Bibel nochmal und laden 1189 Menschen ein, ein Kapitel zu schreiben. Mehr hatten wir nicht. Und wir hatten eine Stunde Zeit, bevor der Lockdown kam. Und am Ende, und am Ende ist daraus ein Wahnsinnsprojekt geworden mit Homepage und Druckausgaben und Originalausgaben und unglaublich. Hätte niemand gedacht und haben wir auch nicht gewusst. Und wenn man genau hinguckt und die Dokumente sich nochmal anschaut, dann sieht man auch, dass wir beim Entwickeln auch immer noch weitergegangen sind, wo viele Ideen dazu kamen, wir korrigieren mussten, manchmal nochmal zurückrudern mussten. Also das gehört für mich dazu, dass man einfach mal beginnt und dann schaut, wie kommen wir raus und wo geht's weiter. Und dann sagen viele bewundernswert, Wahnsinn, was das gewesen ist und so. Und einfach anfangen. Und dann darf es wachsen. Und manches bleibt auch klein und bescheiden. Macht ja nichts, oder? Es muss ja nicht alles groß werden. Mhm.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, spürt man, dass du die Arbeit in der Kirche nicht nur mehr aushaltest, sondern auch wirklich gern machst, hat man immer den Eindruck. Was würdest du sagen, was braucht es dafür, dass wir fröhlich bleiben beim Arbeiten in der Kirche?
Also ich glaube, dass das Wichtigste der kollegiale Kontakt und der kollegiale Austausch ist. Wir haben in der Kirche nicht immer eine gute Kultur des kollegialen Miteinanders. Gerade Pfarrpersonen, Pfarrerinnen und Pfarrer haben manchmal Mühe, einander von dem zu erzählen, was nicht läuft. Und gerade dieses Erzählen, was nicht läuft und was schwierig ist und wo wir belastet sind, das schafft Kontakt. Und wenn wir da ehrlich sind und miteinander ehrlich im Gespräch sind, dann entstehen daraus, glaube ich, die wunderbarsten Dinge. Und diese Kultur des Miteinanders zu schaffen, also im Glaubensbekenntnis sagen wir Communio Sanctorum, die Gemeinschaft am Heiligen, oder? Und diese Gemeinschaft, die ist eben das alles Entscheidende. Das Heilige wird nur heilig, wenn wir es auch miteinander teilen. Und das sind ja nicht nur Siege und großartige Dinge, sondern das sind auch vieles Alltägliche, was mühsam ist und anstrengend ist und wo wir nicht weiterkommen. Und für diese Kultur, da, für die habe ich mich immer versucht, stark zu machen. Also, als ich in die Schweiz kam, da wurde immer ganz stark mit bei uns in der Gemeinde mit Traktantenlisten gearbeitet. Man kam und es ging sofort mit Traktanten los. Und mit der Zeit ist es uns gelungen zu sagen, wir fangen mal mit uns an. Wo stehe ich? Was mache ich? So fangen wir unsere Teamsitzungen an. Das Raum ist, dass jeder auch mal sagen kann, was ist gerade los? Wo habe ich Mühe und wo liegen mir Leute quer und wo nerven mich Leute auch? Und das schafft eigentlich den Boden, aus dem heraus dann auch wirklich Neues wachsen kann. Und daran zu arbeiten, finde ich, ist die allererste Aufgabe. Bei sich und denen, die, mit denen man arbeitet, beginnen. Und wenn da Kontakt ist, dann kommt auch was. Ich kann mich an Sitzungen erinnern, wo wir alle total betröppelt da saßen und irgendwie war alles blöd und irgendwie hatte man den Eindruck, ach, ich weiß auch nicht, lohnt sich die Mühe überhaupt? Und dann kommen wunderbare Ideen raus. Dann sagt einer, wir müssen mal wieder rausgehen, losziehen. Und dann haben wir so eine Schokoladenaktion an den Haustüren gemacht, sind mit so einem Bollerwagen durch die Quartiere gezogen, haben Menschen besucht an den Türen und haben denen eine kleine Stärkung gebracht. Eine wunderbare Aktion, die aber aus dieser Situation des Frustriertseins eigentlich heraus entstanden ist. Und davon brauchen wir mehr. Mehr spontan und ehrlich zueinander sein. Und ich glaube, dann geht wirklich viel.
Jetzt, an den meisten Orten in der reformierten Kirche hagelt es nur so von Kirchenaustritt. bei den einen vielleicht nicht ganz so fest das Hageln, aber es ist auf jeden Fall so, dass immer mehr austreten aus der Kirche. In deinem Buch «Freestyle Religion» behauptest du, dass Spiritualität bei uns in der Gesellschaft aber immer noch eigentlich sehr eine grosse Rolle spielt. Wie kommst du auf das und was meinst du genau mit dem?
Ja, ich bin dankbar, dass du das nochmal sagst und auch nochmal ansprichst, weil wir in den Gesprächen, in den kollegialen Gesprächen, ich das viel höre und dass uns das echt auf der Seele liegt. Also die Kirchenaustritte wiegen schwer, gerade in dieser Zeit, und sie schmerzen uns halt auch als kirchliche Mitarbeiter. Und ich glaube eben, dass wir an dem Punkt noch wirklich nachbessern müssen. Also es ist ja irgendwie merkwürdig, oder? Dass wir als Weltmeister im Verabschieden keine Formen haben, um mit Kirchenaustritten umzugehen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns wird die Liste dann mehr oder weniger oft rausgeholt. Dann gucken da alle ganz traurig drauf. Man guckt nochmal, ob man wen kennt. Und dann wird die verschämt wieder weggepackt. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Sondern wir brauchen Rituale und wir brauchen auch Formen, in denen wir mit diesen Austritten ganz anders umgehen. Ich glaube, dass wir durchaus die Möglichkeit hätten, auf angemessene Weise auf Kirchenaustritte zu reagieren. Nicht unbedingt mit denen, die ausgetreten sind. Die schreiben uns ja meist alle mit dem gleichen Formular. Ja. Sie wollen keinen Kontakt. Aber für uns, also für die, die zurückbleiben, für die Mitarbeiterschaft, für die, die sich gemüht haben, für die Ehrenamtlichen. Und da denke ich, das wäre der erste Schritt, dass wir auch in den Kirchen wieder Raum schaffen für den Schmerz und für die Wut und für den Ärger und für die Frustration, die wir auch erleben. Und wenn wir ehrlich wären an dem Punkt und ehrlich werden an dem Punkt, dann wäre wirklich das allererste zu sagen, einmal im Jahr kommen wir zusammen und begehen das rituell. Sagen Danke für die, die lange dabei waren, bedanken uns für das, was gut war und nehmen aber auch den Schmerz wahr, den wir spüren, weil die Leute nicht mehr da sind, weil sie natürlich auch eine Lücke hinterlassen. Und dann würde das für mich bedeuten, die Tür zu öffnen, sie hinauszutragen, symbolisch vielleicht eine Handvoll Samen oder irgendetwas in den Wind zu streuen und zu sagen, wir wünschen denen alles Gute, dass sie ihren Weg gehen und dass vielleicht etwas von dem, was uns gemeinsam geprägt hat, was sie mitgenommen haben, dass sie es anderswo weitertragen können. Und dann bleiben unsere Türen offen und wenn sie mögen, dürfen sie auch zurück. Und die Gemeinde rückt dann zusammen, stärkt sich, wie beim Leichenschmaus, oder? Stärkt sich, rückt zusammen und schaut vielleicht nochmal Bilder von, weiß nicht, von Täuflingen der letzten Jahre, zu sagen, das Leben geht auch weiter. Und das wäre für mich aber das allererste, oder? Dass wir in der Kirche offensiv mit dem umgehen, was uns widerfährt. Mit Schmerz und Freude als Gemeinschaft zusammenrücken und sagen, so sieht es aus und so ist es. Und ich glaube, dass so eine rituelle Begehung dann eben auch der erste Schritt wäre, um kreativ dann wirklich nach vorn zu gehen. Du hast ja nach dem Buch gefragt, das war jetzt eine lange Einleitung, gebe ich zu.
Ja, aber ich finde, das ist mega schön, mega schöne Idee.
Freestyle Religion heißt eigentlich sehr einfach zu sagen, es gibt das kirchengemeindliche Christentum, es gibt aber auch ein privates Christentum und es gibt etwas Öffentliches. Das sind drei verschiedene Bereiche, in denen sich christlicher Glaube vollzieht. Und wenn wir eben Menschen verabschieden aus unserem Kreis durch Kirchenaustritte, heißt das ja nicht, dass das Christliche ganz verschwindet oder dass Spiritualität nicht mehr da sei, sondern dass für manche Menschen diese Form aus unterschiedlichen Gründen nichts mehr ist. Und Freestyle Religion als Buch war gedacht als Ermutigung, zu sagen, als Kirchen haben wir eine Aufgabe, Menschen zu begleiten, und zwar für die, die da sind, als in der Kirchgemeinde, die da mitmachen wollen und dabei sein wollen, aber vielleicht auch für die, die andere Formen wählen, die eher das Individuelle wählen oder eher vielleicht auch das Praktische auf der Straße für Menschen eintreten. Und Freestyle Religion heißt, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen diesen drei Formen und als Kirche es eben zusammenzuhalten, dass das Privatgelebte, das gemeinschaftlich Gelebte und das Aktive, dass das ein Stück beisammen bleibt und dafür stehen wir als Kirche. Was aber nicht heißt, dass alle das mit uns vollziehen. Aber wir stehen erstmal dafür. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen wie beim SAC, oder? Also viele gehen wandern, aber nicht alle sind Mitglied im Alpinclub. Viele treiben Sport, aber nicht alle sind im Sportclub. Und trotzdem stehen eben diese Clubs in gewisser Weise für etwas, nämlich für etwas Gemeinschaftliches Und beim SRC zum Beispiel für die Pflege der Hütten und Wege, für Sicherheit, Sicherheitstraining und Weiterentwicklung von Alpinismus und anderem. Mhm. Das heißt, als Kirche kommt uns sowas zu wie so eine, ich sag mal, Qualitätsfunktion oder so eine Art Kompetenzzentrum. Und als solches bleiben wir wichtig, aber eben nicht für alle, sondern für manche, manchmal. Aber doch so, dass Menschen auf uns gucken und uns, glaube ich, auch wahrnehmen in dem, was wir tun. Und das würde ich mir eben wünschen, dass wir als Kirche weiterhin etwas tun für private Frömmigkeit und für private Spiritualität, dass es da genug Impulse gibt, dass wir Gemeinschaftsformen anbieten für die, die das möchten, und dass wir eben ein Stück mitmischen im öffentlichen Diskurs zu dem gemeinsamen Zusammenleben. Das gehört für mich zusammen, und als Kirche stehen wir eben für diese drei Formen. Und Freestyle Religion heißt eben, dafür sind wir verantwortlich, das wirklich beieinander zu halten. Aber der Einzelne wird das in sehr unterschiedlicher Form handhaben. Der eine, ich sage das mal ein bisschen böse, der eine umarmt nur Bäume, der andere geht sonntags nur in die Kirche und der dritte geht nur mit den Klimaaktivisten zum Demonstrieren. Das ist so, das fächert sich auf. Aber als Kirche stehen wir eigentlich für alles drei und sollten schauen, dass diese Dinge untereinander durchlässig bleiben und sich auch gegenseitig befruchten.
Gibt es etwas, wo du würdest sagen, ist so eine Entwicklungsrichtung, wo sich Kirche in die Richtung noch ein bisschen mehr bewegen könnte, um dann gerecht zu werden? Der Beobachtung, dass eben Spiritualität schon auch noch rum ist bei vielen Leuten, die jetzt nicht mehr oder gar nie in der Kirche gewesen sind. Gibt es eine Richtung, wo wir einschlagen können, um das ein bisschen auffangen oder dem gleich auch wieder Raum geben innerhalb der Kirche?
Ja, beides, oder? Also innerhalb und halb außerhalb. Also ich nehme schon wahr, dass viele Kolleginnen und Kollegen und viele Kirchgemeinden sich wirklich bemühen darum, neue Orte zu erschließen, wo Spiritualität gelebt werden kann. Für manche ist das Kirchgebäude sehr, sehr besetzt und ist schwierig. Und es ist gut, wenn wir neue Orte finden, an denen Dinge stattfinden können. Nicht, dass zum Beispiel, das ist etwas, was ich nun sehr viel mache, dass wir in die Natur rausgehen. Heute Abend zum Beispiel philosophieren am Feuer. Das ist kein Massenevent, da kommen nicht Hunderte, sondern das ist eine überschaubare Gruppe, so dass man am Feuer sitzen kann. Aber es ist eine Form der Spiritualität, dass Menschen da nachts am Feuer in der Kälte miteinander sehr intensiv ins Gespräch kommen. Und ich glaube, von diesen Orten, davon müssen wir mehr schaffen. Das werden immer differenzierte Orte sein, weil nicht jeder abends um 9 in der Dunkelheit im Wald am Feuer sitzen möchte. Aber jeder hat so seine Orte, die er gerne aufsucht, und solche Orte ausfindig zu machen und eben für das Gemeinschaftliche zu öffnen, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Mhm. Das kann ein Museum sein, das kann ein Schwimmbad sein, das kann ein Sportplatz sein. Ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich nehme das sehr wahr, dass wir haben das in St. Gallen mit der City-Seelsorge, dass solche Orte gesucht werden, gestaltet werden und Menschen für kurze oder längere Zeit eingeladen sind, diese Orte miteinander zu teilen und zu erleben. Das macht mich wirklich sehr zuversichtlich, dass wir dieses eigenständig gelebte und verantwortete Christentum ernst nehmen, dass wir nicht versuchen, alle in unsere Gemeindegruppen zu zwängen und zu bringen, sondern sagen, das sind gute Formen, wenn Menschen Orte finden, an denen für sie etwas Gutes geschieht. Ich nenne das immer Erneuerung von Grundvertrauen, oder? Dass wir diese innere Stimme hören, die sagt zu uns sagt, es ist gut und du bist gut, geliebt, gesegnet für deinen Weg. Solche Orte zu schaffen, an denen Menschen das erfahren können, damit sie weitergehen können. Das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, der Mut, auch sicher bedingt durch Corona, mehr auszuprobieren und andere neue Orte aufzusuchen, das wird mehr. Und die Not zwingt uns ja auch, das ist ja kein Geheimnis, oder? Also, dass der Laden insgesamt ja nicht so erblüht, dass man sagt, es kann alles bleiben, wie es ist, sondern wir sind auch ein Stück im Druck zu sagen, ja, wir müssen und wollen auffallen und wir müssen uns auch ein Stück bemühen. Es ist nichts mehr selbstverständlich. Mhm. Und das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Und ich finde, was ich so erlebe und sehe, bin da wirklich sehr zuversichtlich, dass wir da weitergehen und dass wir eben nicht ängstlich werden, sondern wirklich mit viel Gottvertrauen und viel Fantasie Dinge probieren.
Jetzt, du hast viel zu tun, abgesehen davon, also zwischen dem, dass du irgendwie am Lagerfeuer philosophierst, dass du Gottesdienst, allein du tust ja gar nicht predigen. Nein, Scherz.
Ab und zu muss ich schon, ja.
Genau. Nein, also gut. Was ich eigentlich wollte sagen, ist quasi bei deiner Arbeit zwischen Seelsorgegespräch und philosophische Diskussionen und Gottesdienst, wie nimmst du dir selber noch Zeit, um über dein eigenes Leben nachzudenken, vielleicht auch theologisch nachzudenken, die zu reflektieren? Geht das überhaupt?
Ja, ich glaube schon. Und es muss auch sein. Also ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen immer auch mit der Quelle, aus der wir leben, verbunden sein müssen. Ich sagte es ja schon, Spiritualität ist für mich ein wesentliches Thema. Und ich glaube, dass wir dafür auch verantwortlich sind, eine eigene, ich sag mal, private Frömmigkeitskultur zu entwickeln. Gerade reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer sind da nicht alle so besonders engagiert, sage ich mal vorsichtig. Also wir meinen ja immer, wir wüssten das schon alles, weil wir irgendwie genug Bücher gelesen haben. Aber ich glaube, das können wir von den Katholiken lernen, dass das tägliche Einüben, sich hineinfinden oder in meinem Sprachgebrauch würde ich sagen, das Abtauchen in die Gottesgegenwart, dass das eine tägliche Übung ist, die gut tut, entlastet und uns auch die Kraft gibt, das zu tun, was wir tun. Martin Luther hat mal so schön gesagt, wenn du viel zu tun hast, bete eine Stunde. Wenn du ganz viel zu tun hast, bete zwei. Das heißt, gelebte Spiritualität sollte erstmal nichts zu tun haben mit der Belastung, die wir gerade haben. Wir sollten daran nicht kürzen, sondern gerade, wenn es schwierig ist, da investieren. Und in meinem Arbeitsbereich Gottesdienst und Pastorales wird das eins der großen Themen sein, um die es mir geht, dass auch wir als kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich uns Zeit nehmen für die Pflege der eigenen Spiritualität. Und dazu gehört für mich auch das theologische Nachdenken, das Lesen eines geistlichen Buches und eben auch das eigene Ausprobieren von Spiritualitätsformen. Also wir haben ja alle unsere Vorlieben, oder? Der eine singt gerne gregorianisch, der andere macht gerne anderes. Aber auch da innerlich beweglich zu bleiben, immer wieder neue Dinge mal zu probieren für eine Zeit, daran zu arbeiten, das ist eigentlich Teil unseres geistlichen Auftrags. Und ich glaube, wir wissen das alle, oder? Also wenn ich lange nicht beim Sport war, sagen meine Mitspieler auch, Mensch Uwe, ist irgendwie nicht viel los mit dir. Und so ist es geistlich ja auch, oder? Also wenn wir uns wenig Zeit nehmen für Gebet und Meditation, dann dörren wir aus. Der Kontakt zu dieser Quelle ist elementar. Und das ist eine Frage der Disziplin und natürlich auch der Rhythmen, die wir uns einrichten. Also ich denke, wir schaffen es alle, unsere Zähne zu putzen und einzukaufen und zu essen, und dann schaffen wir es sicher auch, etwas für unsere Seele zu tun jeden Tag. Und da auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch zu sein, auch darüber überhaupt mal zu sprechen, das findet ja wenig statt, und es dann eben wirklich auch immer wieder einzuüben. Das ist, glaube ich, Teil unseres Auftrags, und anders kann ich mir das nicht vorstellen, diese Arbeit zu tun. Und ich finde, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, heute für die Kirche aktiv professionell tätig zu sein, weil eben die Anfragen und die Schwierigkeiten und all das, mit dem wir zu tun haben, das ist eben enorm. Und irgendwo muss das ja hin, wenn das nicht alles die Partnerinnen und Partner aushalten sollen. Und da braucht es, glaube ich, wirklich diese Rückendeckung oder diese Erneuerung von Grundvertrauen, dieses sich andocken an etwas Größeres, was mir wieder meinen Ort zeigt, was mich auch entlastet, weil ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der hier für die Kirche arbeitet, sondern das ist auch eine Gemeinschaft und ich tue meinen Teil, und dann kann ich auch dann mal wieder sagen, es ist jetzt auch gut und auch in den Feierabend gehen. Also das hat etwas zu tun mit einer gut gelebten Spiritualität, und das ist für mich wirklich Teil meiner inneren Haltung. Und ich habe schon auch meinen Weg dahin gehabt. Also das war ja lange in Deutschland Pfarrer und war da auch an so einer Grenze, wo ich merkte, ich verliere mich in der Arbeit, wenn ich nicht jetzt auch mal eine Zäsur setze und wirklich sehr bewusst nochmal dieses Thema der Spiritualität und der eigenen Frömmigkeitspraxis nochmal aufnehme. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt heute bin, wenn es nicht da auch eine Zäsur innerlich gegeben hätte, zu sagen, lass die Arbeit los und wende dich mal wieder dir selbst zu.
Dann kommen wir jetzt schon zu unserer Abschlussfrage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Ja, das ist ja mal eine Frage. Also, ich weiche mal ein bisschen aus.
Okay.
Und zwar, weil ich finde, dass die Kirche ein Werkzeug ist. Also die Kirche ist ein Werkzeug, das eine Funktion hat, das eine Aufgabe hat. Als Kirche gibt es uns nicht einfach für uns und weil es so schön ist, sondern weil wir einen Auftrag haben, weil wir Menschen aufrichten sollen, weil wir Menschen helfen sollen, Gottes Stimme für sich zu hören, die Ja zu ihnen sagt. Und meine Hoffnung, die bezieht sich natürlich nicht auf dieses Werkzeug. Weil Werkzeuge, ich habe jetzt gerade intensiv die letzten Monate renoviert, Werkzeuge wechselt man. Die haben keinen Selbstzweck, sondern die sind da, um etwas zu leisten. Und was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich Menschen sehe, die darauf warten, dass jemand ihnen etwas Gutes sagt. Das heißt, ich sehe eine riesige Aufgabe. Und ich sehe keine Kirche, die funktionslos wird, sondern eine Kirche, die einen Auftrag hat und die gebraucht wird. Und in einer Gesellschaft, die so stark auseinanderdriftet, die so stark ihren Zusammenhalt verliert, die ja wie außer Rand und Band ist, habe ich den Eindruck, es braucht solche Orte, wo Menschen einfach mal ein großes Ja hören, wo sie entlastet werden, wo kein Druck ist, wo man einfach mal hingehen kann, ohne etwas zu müssen. Und ich habe den Eindruck, diesen Ort zu pflegen und zu erhalten, dass das eine wirklich elementare Aufgabe ist. Wir werden nicht mehr, sondern wir werden weniger, aber wir werden, glaube ich, immer wichtiger, weil es immer weniger solcher Orte gibt, die nichts fordern, sondern die einfach etwas geben und sich dem Einzelnen absichtslos zuwenden, damit er mit seinem Leben klarkommt. Und was mir Hoffnung gibt, sind die Erfahrungen, wenn mir Menschen zurückmelden und sagen, das hat uns gut getan, das hat uns geholfen, dass du da warst mit dem, was du zu sagen hast, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dass wir oft nach Jahren sagen, Leute, dass noch an dem und dem Punkt einfach an der Weggabelung standst und Zeit hattest, mir zuzuhören. Und das heißt, meine Hoffnung besteht eigentlich darin, dass ich sage, es braucht uns. Wir sind nicht überflüssig, sondern es braucht uns. Das ist nicht immer ganz leicht zu sehen, das weiß ich auch. Und es gibt auch Tage, da sehe ich das auch nicht. Aber es gibt Gott sei Dank immer wieder Menschen, die uns das sagen und die uns das zurückmelden, die mit großer Dankbarkeit und die ja mit großer Ehrlichkeit wirklich sagen, an dem und dem Punkt wart ihr als Kirche für mich wichtig und entscheidend. Und von daher bin ich wirklich hoffnungsvoll. Also wenn es uns nicht mehr gäbe, dann wäre es wirklich hoffnungslos. Aber Orte und Menschen, die Zeit und ein offenes Ohr und ein weites Herz haben, etwas Gutes weiterzusagen, das braucht es. Und ich finde, eine Aufgabe zu haben, eine sinnvolle Aufgabe zu haben, das ist etwas Wunderbares. Wie viele gehen zur Arbeit und sind nicht sicher, ob das sinnvoll ist, was sie da tun. Und wir als Kirche mit all den vielen, die bei uns mittun, die nehmen teil an dieser großen, wirklich großen Mission, etwas Gutes und Hoffnungsvolles sagen und tun zu können. Und das macht mich glücklich und das macht mich fröhlich, da dabei sein zu können und in aller Mühsal und trotz aller Mühsal zu sagen, es macht Sinn. Und das macht mir Hoffnung und gibt mir Hoffnung. Nicht immer für die Kirche, wie sie ist, aber wie sie sein könnte oder wie sie wird oder wo wir dabei sind, sie so zu gestalten, dass sie das immer kann. Wie Werkzeuge. Die müssen zu dem passen, was man braucht. Das ist ihre einzige Aufgabe. War wieder eine lange Antwort.
Aber mega schöne Antwort. Danke vielmals.
Danke schon vielmals. Uwe Habenich, dass du mit uns geredet hast. Merci.
Ich danke euch für das tolle Gespräch.
Wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von dem Gespräch mit Uwe Habenich?
Ich habe recht lustig gefunden, dass er auf die Frage, wie bleibt man fröhlich beim Arbeiten, gesagt hat, indem man über das redet, was einem nicht fröhlich macht.
So. Ja, gell? Ja.
Ist ja eigentlich ein bisschen kontraintuitiv.
Allerdings.
Aber es macht ja schon mega Sinn, um einfach dem mal rumgehen zu können, was eigentlich nicht gelingt, was einem nervt, was blöd ist, dass man das irgendwo abladen kann und dann in dieser Gemeinschaft rein dann vielleicht auch wieder merkt oder auf das hingewiesen wird, was gut ist oder irgendwie dort einfach auch ein bisschen den Trost oder das Zusammengehörigkeitsgefühl findet, wo einem dann am Schluss wieder Kraft gibt und auch Freude gibt, zum Zusammenarbeiten. Das ist schon noch cool. Und setzt halt auch voraus, dass man sich nicht als Konkurrenz sieht und irgendwie nicht muss das Gefühl, ich muss mich jetzt verkaufen und muss sagen, wie gut alles ist und so.
Ja.
Was ja schon eine gewisse Tendenz kann sein, in einem Team oder einfach auch zwischen vielen Gemeinden oder so.
Das ist wahr, ja. Also es ist auch, wenn ich ältere Kollegen höre, so zum Beispiel bei uns im Pfarrkapitel, dann höre ich amig so, dass vor noch 30 Jahren dann sehr noch also Position bezogen worden ist und man theologisch gestritten und so weiter. Und heute spüre ich oft dann eigentlich eine größere Bereitschaft, um auch wirklich Anteil nehmen am anderen und auch Anteil geben, wie es mir wirklich geht. Und sich nicht mehr als Konkurrent oder als Gegner zu verstehen.
Ja. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Eigentlich hätte ich müssen den Uwe Habe nicht fragen, ob er eigentlich mal irgendwie Journalist oder so war, wo er am Anfang gesagt hat, wir leben in einer Zeit, ja, wo es um Aufmerksamkeit geht. Gell? Und als ich meine journalistische Ausbildung gemacht habe vor ein paar Jahrzehnten, da war der logische Grundsatz, News is what's different. Oder dass der Fritzli am Morgen aufgestanden ist und jetzt Morgen gegessen hat, interessiert niemand. Aber wenn eben etwas außergewöhnlich ist, etwas Neues ist, etwas anderes als normal und dass wir uns dem nicht können entziehen, dass wir natürlich auf der einen Seite ganz sauber gestaltete, traditionelle Abdankungen machen, aber auch müssen überlegen, wie können wir Aufmerksamkeit erregen. Das ja, ist einfach die Wirklichkeit von unserer Kirche heute. Und was mir sehr beeindruckt hat, ist das, wo er, das ist, glaube ich, mein Wort, aber er hat es im Grunde genommen so gemeint, dass mit dem fröhlichen Scheitern, also nicht mit einem riesigen Konzept und einem 15-seitigen Papier angehen, sondern einfach mal ausprobieren, frech sein und wenn es nicht funktioniert, dann sagen, ah, okay, das ist nichts gewesen, komm, wir machen etwas anderes. Das mit dem Schütteln. Also die Grundhaltung, das hat mich sehr beeindruckt, dass man nicht muss wahnsinnige Papier schreiben, sondern einfach mal etwas anfängt. Also die Haltung, das habe ich sehr cool gefunden.
Ja, ich glaube, er hat ja dort auch noch das Bild gebracht mit dem Kühlschrank. Einfach mal mit dem anfangen, was man hat und aus dem anfangen kochen und auch schon davon ausgehen, dass es jetzt vielleicht nicht perfekt wird werden, aber dass das auch wie gar nicht der Anspruch ist, sondern dass man lernt beim Ausprobieren. Das finde ich mega eine gesunde Haltung.
Ja. Ja. Ja, das war ein gutes Gespräch. Nochmal ein Hinweis auf unseren Newsletter. Wenn eine neue Episode rauskommt, wenn man sich angemeldet hat, bekommt man eine Mail, wo man dann sieht, um was es geht in dieser Episode. Und dann hilft einem das, sich zu orientieren. Gut, dann ist das jetzt also gewesen von der Episode 9 in der Staffel 6 mit Gästen. Das mal mit dem Uwe Habenicht von Aufwärts stolpern, dem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.